fortfahren mit den einzelnen Punkten aus der Betrachtung von Johannes 4. Wir wollen am Text entlang gehen. Wir waren bei Vers 3 stehen geblieben mit dem Hinweis, lassen Sie sich von Hindernissen nicht abschrecken. Jetzt wollen wir weitergehen einmal zu Vers 7. Das wäre also drittens der dritte Leitpunkt, Leitsatz. Das würde heißen, suchen Sie menschlichen Kontakt. Suchen Sie menschlichen Kontakt. Wir wollen menschlichen Kontakt suchen. Wenn wir Menschen zum Herrn Jesus führen wollen, brauchen wir Kontakt zur Welt. Brauchen wir Kontakt zu Nichtchristen. Das wird in manchen christlichen Kreisen ignoriert. Wenn wir keine Freunde haben außerhalb der christlichen Gemeinde, ist es nicht ganz einfach, dem Evangelium fernstehende Menschen zum Herrn Jesus zu führen. Freilich, Ihre ganzen Situationen, die da sind, vom Arbeitsplatz her, vom Krankenhaus her, von sonstigen Diakoniestellen her, das ist ganz richtig. Das gehört gewiss damit auch hinein. Aber da geht es schon los. Auch da, wir sprachen davon, dass Liebe dazu gehört, einen Menschen zu Jesus zu bringen. Und in Liebe ist auch ein Stück von diesem für den anderen Mitdasein. Schauen wir uns die Einstellung unseres Herrn an. Bei ihm geht man immer am besten in die Seelsorge, und zwar bei anderer Gelegenheit. Die Selbstgerechten, also die, die ihr Recht selbst fertigen, die selbstgerechten Pharisäer empörten sich, als sie Jesus mit den Sündern zusammensahen. Nun sieh dir die Menschen an, mit denen er spricht, und er sitzt sogar an ihrem Tisch. So haben sie gesagt. Der ist ein Freund der Zöllner und der Pharisäer. Merken Sie die Spannung? Das war er nämlich nicht. Er war tatsächlich kein Freund der Pharisäer. Er war ein Freund der Zöllner und der Sünder. Er hat ganz gewiss auch die Pharisäer geliebt. Aber er antwortete ihnen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Ich möchte es einmal so formulieren und sagen, viele Schwierigkeiten diesbezüglich kommen daher, weil wir nicht mitmachen, verwechseln, mit sich zurückziehen. Wir verwechseln nicht mitmachen, mit sich zurückziehen. Ich will Ihnen das versuchen, an einem Beispiel etwas deutlicher zu machen. Wenn man eine ansteckende Seuche vermutet, wird man versuchen, alle Keimträger zu isolieren. Wenn jeder Befallene in Quarantäne ist, wird sich die Krankheit nicht mehr ausbreiten. Mit dieser Taktik geht der Widersacher vor. Ein ähnliches Mittel gegen die Ausbreitung des Evangeliums ist, seine Träger, die Christen, zu isolieren. Bleibt nur in eurem eigenen Saft. Bleibt nur möglichst unter euch. Bleibt nur in eurer Blutgruppe. Bleibt nur bei eurer Sippe. Vermeidet jeden unnötigen Kontakt mit solchen, die nicht im Glauben stehen. Diese teuflische Logik hat manchen Christen überzeugt. Wie will ich denn einen Menschen, einen dem Evangelium fernstehenden Menschen zu Jesus führen, wenn ich keine Beziehungen zu ihm aufbaue? Unser Herr hat auch nicht gebeten, Vater im Himmel, nimm sie aus der Welt raus. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich möchte, dass du sie von der Bösen in Schutz nimmst. Und das heißt ja auch, geh zu den Völkern. Hier ist ein Feld, sie praktizieren das ja teilweise, hier ist ein Feld, wo wir in unseren Gemeinden umlernen müssen. Wo eben, was dem einen recht ist, dem anderen noch lange nicht billig ist. Wo es wirklich heißen kann, ich weiß um diesen Grat und diese Grenzwanderung. Wo es wirklich heißen kann, es übernimmt mal jemand für eine Zeit den Elternbeirat, Vorsitz. Wo es wirkt, und er ist vielleicht mal eine Zeit lang tatsächlich nicht in der Bibelstunde. Weil am selben Mittwochabend die Elternbeiratsvorsitzungen da sind, wo er da sein muss. Aber er könnte zum Beispiel, wie wir das bei uns selbst erlebt haben, er könnte zum Beispiel einen solchen Einfluss haben, dass eben gewisse Bücher im Unterricht nicht verwendet werden. Zum Beispiel im Sexualunterricht. Oder dass es vorbei ist mit dem Austeilen von Arbeitsblättern, die nach dem Unterricht wieder eingesammelt werden und die Eltern haben überhaupt keinen Einblick, was da läuft. Hier sind also Bereiche, wo man vielleicht wirklich umlernen muss. Und es könnte sein, dass jemand für einen gewissen Zeitraum die Aufgabe, auch weil sie ihm Freude macht, ich denke an einen Gemeindemitglied von uns, der ist Schiedsrichter, hat Freude an Fußball, pfeift samstags nachmittags Fußballspiele von Schülern und von Jugendlichen und hat durch seine saubere Haltung zu Christus so viel Einfluss auf Kinder und junge Menschen. Ich weiß um das Spannungsfeld, das auch damit verbunden ist. Lasst uns nicht verwechseln, nicht mitmachen, mit sich zurückziehen. Das ist wirklich etwas ganz anderes. Dass man also über Freundschaften, über ureigenstes, normales Interesse Kontakt bekommt zu Menschen. Und nicht dabei schon wieder vielleicht anknüpfend an heute Morgen unter Stress steht im Denken dessen, ich hätte meine Zeit eigentlich besser zubringen können. Der Gedanke kann mal kommen, ganz gewiss. Diese Verwirrung zwischen nicht mitmachen und sich zurückziehen ist ja kein neues Problem. Die gibt's schon in der Bibel, 1. Korinther 5, die Verse 9 bis 11. Die Christen in Korinth mussten erkennen, dass Rückzug von denen, die Christus nicht kennen, blanker Ungehorsam sein kann dem Willen Gottes gegenüber. Kontakte mit der Welt suchen heißt nicht, sich der Welt gleichstellen. Nicht? Dafür haben wir ein Stück Verstand bekommen, um zu differenzieren. Wie viel geistert diesbezüglich noch durch die Reihen? Oder noch konkreter gefasst, fragen wir uns doch einmal in unserem 4-Wochen-Programm rückblickend, für wen habe ich in den letzten 3 Monaten täglich konkret als ungläubigen Menschen gebetet, dass er zum Glauben finden möchte, aus meiner Nachbarschaft? Und was habe ich unternommen, damit er merkt, dass ich ihn lieb habe, dass da auch rein menschliche Kontakte da sind? Dass ich ein individuelles Interesse an ihm habe, nicht nur ihn einzufahren in die Scheune einer Gemeinde oder Gemeinschaft. Dass ich einen Gottesdienstbesuch an mir gewonnen habe. Das würde also heißen, als nächsten Punkt zum selben Vers, wir wollen dem Menschen dort begegnen, wo er lebt. Wir wollen dem Menschen dort begegnen, wo er lebt. Zu ihm gehen, ja auch unsere Väter und Mütter, wie unser Herr, an die Hecken und Zäune. Jesus begegnet der Samariterin mitten in ihrem Alltag. Man kann den Herrn Jesus nicht nur in Kirchen und Kapellen, das sind diese Sicherheitszonen, von denen ich sprach, bezeugen. Und ich stelle ja die Frage, wie ist das, wenn wir mal eine Woche lang aus diesen Sicherheitszonen völlig im fremden Umfeld sind? Missionarisch-seelsorgerliches Leben geschieht genauso an der Werkbank, am Bankschalter, in der Straßenbahn, in der Schule, im Krankenhaus, beim Hausbesuch, im Elternbeirat, in der Musikgruppe, im Sportverein, im Seniorenclub. Dort, wo ich beginne, mich zu öffnen, für die Nöte, die Fragen, die Probleme, auch die Freuden, die Erfolge, die Siege. Dort, wo ich das Spannungsfeld aushalte von Weinen und Lachen. Sie kennen das Lied, wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Das Nachfolgende wird zum Problem. Wem künd ich mein Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz? Es gibt heute so viel Nachfolge, die haben überhaupt nicht den Mut, frohe Erfahrung dem anderen mitzuteilen. Dass wir es also wieder lernen, mit den Weinen zu weinen, mit den Lachenden sich zu lachen, sich zu freuen. Ohne diese ganz natürliche Basis wird es sehr schwer sein, in ein sinnvolles Gespräch mit Jesus zu kommen. Über Jesus zu kommen. Noch ein Satz zu diesem 7. Vers. Wir wollen uns um den Einzelnen kümmern. Im seelsorgerlich-missionarischen Gespräch. Es gab ja viele Frauen in Sichem. Jesus kümmert sich um diese Frau. Für sie ist er da. Individuelle Zuwendung. Deswegen kann es wirklich die Frage sein, die wir eingangs stellten, es könnte zunächst genug sein, einmal sich nur zentriert 1, 2 Personen zuwenden zu wollen. Zentriert. Dass ich in so viel Krankenzimmer hinein muss, alles okay. Oder so viel Hausbesuche machen muss, alles okay. oder Bibelstunden oder Seniorenstunden oder Unterricht halten muss, alles okay. Aber aus dieser Gruppe heraus, wo ist der eine, die eine oder die zwei, denen ich mich mal zentriert zuwenden will, um weiterzukommen, um eine Brücke zu bauen? Sechstens, das ist auch der siebte Vers. Fünftens war, wir wollen uns um den Einzelnen kümmern. Ja, korrigieren Sie mich ruhig, wenn ich da so ein bisschen hin und her springe. Was viertens war? Wir wollen den Menschen dort begegnen, wo er lebt. Das war viertens. Sechstens würde also jetzt heißen, machen Sie Ihre eigene Nummerierung. Wir wollen das Gespräch mit dem beginnen, was den anderen am meisten interessiert. Wir wollen das Gespräch mit dem beginnen, was den anderen am meisten interessiert. Da kommt eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Das war der natürliche Anknüpfungspunkt für sein Gespräch. Er wurde nicht krampfhaft gesucht oder irgendwie gewaltsam herbeigezerrt. Ganz normal. Wie viele natürliche Anknüpfungsgespräche im Blick auf Jesus gibt es heute? Über die Zeitung. Auch wenn man ist, wir haben noch seit vielleicht einem halben Jahr in unserer Zeitung, in unserer normalen Tageszeitung, die ganz kleine Rubrik, aber groß aufgemacht, das sagt die Bibel. Jeden Tag ein Bibelwort, meistens Losung oder Lehrtext, im Einvernehmen mit dem Chefredakteur, kaum Reklamationen, sondern nur Dank von den Lesern. Allein das ist ein Anknüpfungs-, und heute so viel Religiöses auch in der Zeitung drin. Ich muss überhaupt nicht suchen gehen. Von der Schlagzeile in der Zeitung bis über die Todesanzeige, was da drüber steht. Nicht? Und je nachdem, in welchem Ort man ist, ob der groß oder klein ist, man sitzt beim Friseur, da wird ja gesprochen, wer gestorben ist und was da drüber steht. Nicht? Da kann man doch einsteigen auch, bitte. Er fordert, ganz genau. Richtig. Das ist ja auch das in unserer, wo wir von der Gesprächsmethode gesprochen haben, das genau in die Richtung, dass wir, wenn wir ins Gespräch kommen wollen mit Freund, mit Menschen, mit Partner, dass wir ihn nicht überfordern, sondern ihn locken und sagen, bitte sei so lieb, erklär mir das noch einmal, ich möchte dich verstehen. Da kann ich auch sagen, jetzt babbelst du schon wieder so, ich konnte dich überhaupt nicht. Also, dass ich ihn einlade, sich mir mitzuteilen. Und damit werde ich ihn tatsächlich auf. Ich helfe ihm. Mit ihm sprechen über das, was ihn am meisten interessiert. Das könnte, ich will mal etwas konstruieren, was nicht ganz konstruiert ist. Das könnte also heißen, es ist jemand überhaupt nicht aufgeschlossen für das Evangelium. Aber ich weiß, er ist fast ein Narr im Blick auf seine Bienenzucht. Und mich interessieren Bienen nun überhaupt gar nicht. Aber um Kontakt mit ihm zu bekommen, kaufe ich mir ein Bienenbuch. Damit ich wenigstens die Grundbegriffe dessen, was ihn am meisten interessiert, kenne. Um darüber, und ich kann Gott bitten, du kannst mir auch sogar noch ein Stück Freude schenken an dem, dass ich darüber rankomme. Mein Gegenüber merkt, ob ich mit Speckmäuselauge. Also das möchte ich, wenn es Bluff ist, nur dass er mir da auf den Leim geht, dann nicht bitte, dann nicht machen. Es muss schon ehrlich sein. Was den anderen interessiert. Ich wünschte, ich hätte diese Lektion früher gelernt. Dann hätte ich weniger Frustrationserlebnisse in meiner Jesus-Nachfolge gehabt. Es hat doch einige Zeit auf meinem Weg mit Jesus gedauert, bis ich merkte, dass ich, nicht das Kreuz, ich war das Ärgernis, nicht das Kreuz. Dass ich mit meiner Art, jemand was überzustülpen, ein Ärgernis war, nicht die Botschaft vom Kreuz. Wenn wir dem Herrn Jesus als Werkzeug dienen wollen, müssen wir sorgfältig und geduldig arbeiten. Und das heißt auch uns Zeit lassen. Außer diesen Ausnahmen, von denen ich sprach, vielleicht ein Zug oder ein Bus, wenn ein Flugzeug, ein ganz fremder Mensch uns zur Seite setzt. Brücken bauen. Später kann ich auch einsteigen in geistliche Thematik. Mancher werde viel darum geben, zunächst nur einen Menschen zu finden, der ihm zuhört. Wenn wir zuhören lernen, um das mit anderen Worten zu hören, zu sagen, lernen wir diesen Menschen besser verstehen. Wir werden auch seine Dankbarkeit gewinnen. Und er wird auch ein Stück weit bereit werden, uns zuzuhören, wenn wir etwas mehr sagen als bisher. Auf diese Weise bringt der Heilige Geist uns oft Menschen nahe, damit wir ihnen von Jesus erzählen. Siebtens. Wecken Sie Interesse für die gute Nachricht von Jesus. Das sind die Verse 8 und 9. Wecken Sie Interesse für die gute Nachricht von Jesus Christus. Vielleicht gehört vorher noch ein gewisser Gedanke mit hinein, der uns auch behüten kann davor, Fehler, die man vermeiden kann, wirklich zu vermeiden. Lassen wir uns ein Stück weit unseren Gesprächspartner von Gott zuweisen, unabhängig von Sympathie und Antipathie. Das spielt so schnell eine Rolle oder kann eine Rolle spielen. Sympathie und Antipathie. Vers 9 wird uns das gezeigt. Die Samariterin kann das nicht richtig einordnen, dass Jesus mit ihr spricht. Wie bittest du von mir zu trinken? Du bist ein Jude. Schauen Sie, Jesus durchbricht die sozialen, religiösen, rassenpolitischen Schranken. Was zu seiner Zeit unmöglich war, stört ihn nicht. Als Mann spricht er mit ihr, der Frau, als Rabbi mit ihr. Ja, einer an sich verworfenen Frau. Er reagiert anders, als die anderen reagieren. Sie auch? Reagieren Sie auch anders als die anderen? Stimmen Sie mit ein in den Chor, wenn verurteilt wird? Wenn schlecht geredet wird? Ist das ein Schwanengesang dann, ein Abgesang? Sind wir lebendige Fische, die gegen den Strom schwimmen? Gestehen wir anderen zu, was wir vom Herrn Jesus für uns selbst erwarten? Angenommen, geliebt, wertgeachtet zu sein, ohne Verdienst. Ohne Vorleistung. Er achtet sie wert. Was Herrliches. Den Menschen liebhaben, die Sünde hassen. Den Sünder liebhaben, wertachten, die Sünde hassen. So ist unser Herr vorgegangen. So will er uns anleiten. Unsere Kinder liebhaben, unsere Eltern liebhaben, unsere Mitschwestern liebhaben, unsere Mitstudenten liebhaben, unsere Vorgesetzten liebhaben. In einer Situation, wo man über die Sache, das ist ja das Riesenproblem, dass oft Gespräche, weil man personenbezogen streitet und nicht sachbezogen streitet, dass man einander so fürchterlich wehtut. Das kann man lernen. Sachbezogen, nicht personenbezogen streiten. Da verletzt man sich. Sachbezogen streiten, da verletzt man einander weniger. Er achtet sie wert als gottgeliebte Persönlichkeit. Und das sollte ein Stück sein, was uns kennzeichnet. Da üben wir, da lernen wir. Und doch ist es schön, da zu üben und zu lernen. Wecken Sie Interesse, das wäre ein nächster Satz, für die gute Nachricht von Jesus. Wecken Sie Interesse für die gute Nachricht von Jesus. Das ist in den Versen 8 und 9 mit drin. Haben Sie schon? Prima. Dann habe ich es wiederholt. Er macht ihr den Mund zunächst einmal so wässerisch aufs natürliche Wasser, dass er später, indem er einen Schritt weiter geht, ihr den Mund wässrig macht auf ewiges Wasser. Nicht? Man muss das einmal lesen. Du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du um etwas zu trinken bitten? Wenn du wüsstest, was Gott schenken will, und wer dich jetzt um Wasser bittet, so hättest du ihn um lebendiges Wasser gebeten, und er würde es dir geben. Du hast doch keinen Eimer, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn Wasser haben, das lebendig ist? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne, seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob? Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals wieder Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das sich in seinem Innern in eine sprudelnde Quelle verwandelt, die ewiges Leben schenkt. Er hat es noch nicht gepackt. Gib mir von diesem Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und kein Wasser mehr schöpfen müssen. Er hat es noch nicht gepackt. Sie denkt zunächst einmal ganz vordergründig, da muss ich nicht mal hierher gehen. Und doch ahnt sie schon irgendetwas von dem. ob wir so lebendig sind in dieser Beziehung zu unserem Herrn, dass es uns Freude macht, jemanden so anzulocken zum lebendigen Wasser hin? In dem Mund wässrig zu machen? Er lockt. Nicht, man kann doch bei allen zentralen Gesprächen gerade heute so etwas mal einfließen lassen und sagen, nebenbei bemerkt, sind Sie denn interessiert an religiösen Gesprächen, an Ihrem religiösen Gedankengut? Und dann greift man zurück auf eine Tagesnotiz. Da findet sich doch jeden Tag etwas darin. Und jetzt hört man zu. Und dann kann man auch irgendwann eine Zwischenfrage stellen. Lasst uns nicht immer, das darf nicht unsere Methode sein, wir sind dagegen. Viele reagieren und agieren auch bei solchen Gesprächen immer in der inneren Haltung, wir sind dagegen. Also, sie reagieren, statt zu agieren, statt einzuladen, statt zu locken. Lasst uns doch nicht immer, der Paulus hat es doch auch versucht, auf dem Areopag. Er hat doch nicht gleich all ihre Götter verdonnert. Er hat gesagt, da ist sogar ein Stein, dem unbekannten Gott, und das ist der Gott, den ich euch jetzt predige. Ich habe noch was Besseres. Dass man also auch bei diesen ganzen religiösen Fragen doch zunächst einmal stehen lässt. Nicht gleich kontra geht. Und dann ruhig fragt, wie ist das, was kommt da raus dabei? Welchen Gewinn haben Sie? Stück für Stück weiter. Und dann habe ich auch ein Stück von dem, wenn ich merke, halt, jetzt hat er ein Defizit. Wenn zum Beispiel jemand sagt, aber vergeben kann ich nicht. Da hat er ein Defizit. Jetzt komme ich mit meiner guten Nachricht, dass das möglich ist. Dass es eine Dimension von außen gibt, die er nicht anzapfen muss, dass es nicht aus sich herausholen muss, sondern dass es in den Einfluss einer neuen Kraft kommt. Also Interesse für die gute Nachricht von Jesus wecken. Von seinem Angebot sprechen. Vers 10. Es nicht unterschlagen, sonst verlieren wir uns im Labyrinth der Diskussionen. Es ist natürlich die Frage, ob ich das, was ich bezeuge, selbst glaube. So ein schlechter Vertreter, der ein Haarwachsmittel als Mann mit einer Glatze vertritt. Also einfach, nur um das jetzt so spaßig massiv zu sagen, es ist ganz, ganz schlimm, das kommt zu unseren Anfängen zurück, lebe ich von Erfahrungen anderer? Oder was ich proklamiere, stehe ich dahinter? Was ich da bezeuge, ist also ein Stück auch Erfahrungsbereich. Glaubwürdig. Dann kommen die ganzen Fragen hinein von Sinn und Ziel. Also die Fragen, woher, wozu, wohin, die spielen an diesem Punkt eine Rolle. Habe ich den Freimut, dem Verzweifelten zu sagen, Jesus hat einen Weg für dich? Dem Leidtragenden, du kannst getröstet werden. Dem Lebenshungrigen, es gibt eine andere Qualität von Leben. Habe ich Angst, das zu sagen? Schäme ich mich des Evangeliums? Das ist die eine Seite. Die andere Seite heißt, gehen wir nicht zu weit, überfordern wir unseren Gesprächspartner nicht. Das sind die Verse 11 bis 15. Den Gesprächspartner nicht überfordern. Nach und nach. Und das meine ich eben mit dem Zeitversetzten. Ich muss nicht an einem Tag, denn im Normalfall lebe ich mit diesen Menschen über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Ich muss nicht an einem Tag im Normalfall alles loswerden. Nach und nach, wie die Samariterin es fassen kann, offenbart Jesus Christus ihr sich als Herr und Heiland. Manche stehen in Gefahr, wenn sich jemand für das Evangelium etwas öffnet. Rein, rein, was reingeht. Und wundern sich dann, wenn der blockt. Ich sagte das ja schon im Blick auf diesen Trichter. Der hat nur so ein dünnes Rohr des Durchlasses. Und wenn ich da nicht wohl dosiere, dann kommt das oben drüber raus. Das ist eine Überforderung meines Gegenübers. Deswegen kann es in mancherlei Hinsicht heißen, dieser seelsorgerliche Leitsatz wieder: weniger ist mehr. Ihn auch nicht überrumpeln, damit wir eben nicht geistliche Frühgeburten bekommen. Das kostet zu viel Kraft, die aufzubauen, die zu betreuen. Oder sie haben vielleicht nicht Bestand sogar, diese geistlichen Frühgeburten. Ich wiederhole jetzt Gedanken. Jesus, die Möglichkeit, meinen Gegenüber einräumen, Jesus kennen und lieben zu lernen, aufgrund von genug Information über Jesus. Wie viel Geduld hat der Herr mit Ihnen und mir? Und hatte er, bis wir zu ihm fanden? Ein nächster Punkt. Vers 16. Wir dürfen bei unseren missionarisch-seelsorgerlichen Gesprächen die Sünde nicht ausklammern. Das ist manchmal risikofreier, so drumherum zu reden. Da braucht man nicht mit so viel Widerspruch zu rechnen. Oder vielleicht auch belächelt zu werden. Trotzdem, nachdem Jesus Stück für Stück vorangegangen ist, sagt er, jetzt geh hin und ruf deinen Mann und komm doch wieder hierher. Und er sagt sie, ich habe aber keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht gesagt. Er moralisiert nicht. Er nimmt einfach Fakten, so wie sie sich selbst darstellt, stellt er hin. Und er zeigt, dass solche Fakten von Gott trennen. Und was von Gott trennt, ist Sünde. Und Sünde stört Gemeinschaft mit Gott. Und Gott will mit uns in Gemeinschaft leben. Und weil wir diesbezüglich seinen Willen dann nicht erfüllen, sind wir Sünder. Hier könnte es eine Möglichkeit sein, dazu gehört auch Aufrichtigkeit, durch mein eigenes Zeugnis einzubringen, wie Jesus, nicht mit meiner Sünde hausieren gehen, einzubringen, wie Jesus mir geholfen hat. Wie Jesus gnädig mit mir umgegangen ist. Wie er nicht mit mir umging, wie es eigentlich verdient hätte. Damit ich mich nicht über meinen Gesprächspartner überhebe. Also solche Sätze wie, ach du liebe Zeit, wie kann das passieren? Quartieren Sie die aus. Und schlagen Sie auch innerlich schlagen Sie nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Beim Gegenüber kommt es an, der ist besser als ich. Sind wir aber nicht. Sind wir nicht. Stehen auf der Schleichensstufe. Er ist noch kein begnadigter Sünder. Ich bin ein begnadigter Sünder. Sünder sind wir beide. Also im seelsorgerlichen Gespräch Vorsicht im Blick auf Hochmut. Der Herr führt die Frau ein Stück weiter. Du hast recht. Du schaust tatsächlich durch mich hindurch. Du bist ein Prophet. Du hast mir die Wahrheit gesagt. Wenn wir nicht im Sinne von Gleichmacherei, aber im Sinne von Verständnis vermitteln, das hinüberbringen, entsteht eine Brücke des Vertrauens. Dieses, du hast mir die Wahrheit gesagt, liegt ganz nah bei dem, du machst mich nicht fertig, du nimmst mich an und verstehst mich, du willst mir helfen, du sagst mir nicht die Wahrheit als Scharfrichter. Ich möchte den Satz, den mir einmal jemand geschrieben hat, weil sie uns ihre Narben zeigen, habe ich Mut, ihnen meine Wunden zu zeigen, den möchte ich einmal umformulieren. Zeige deine Narben. Und der andere wird Mut bekommen, über seine Wunden zu sprechen. Und an dieser Stelle nun, wenn man dann mittendrin ist, da sollten sie möglichst auskommen ohne schwere theologische Begriffe. Sondern da sollten sie theologische Begriffe mit praktischem Inhalt aufgrund einer sauberen Exegese ein lebensbezogenes sprechen. Sagen Sie auch, wenn es geht, konkret, wie Jesus mit ihren Ecken und Wunden fertig geworden ist. Wie? Das ist fast so ein Slogan im Augenblick bei all unseren Seelsorgefreizeiten. Oder auch Schulungen, dass Menschen sagen, Herr Scherer, weiß ich alles, sagen Sie mir, wie mache ich's? Merken Sie ein ganz tiefes Defizit? Des Anwendens dessen, was wir gelernt haben? Was Gedankengut ist, was Wissen ist. Theologie Praxis, Seelsorge, Praxis, praktische Theologie. Dazu gehört noch eins, auch Vers 17 und 18. Ich habe das schon angedeutet, verurteilen Sie Ihren Gesprächspartner nie. Auch wenn der Herr Sünde Sünde nennt, die Frau macht er nicht fertig. Er liebt sie. Mit der Verbindung zu unseren drei Worten, ansehen, liebgewinnen, sprechen. Denn sie fühlt sich von ihrer Sünde ja selbst verurteilt. So ist es ja bei der anderen auch. So verdamme ich dich auch nicht. Aber es kommt der seelsorgerliche Zuspruch, jetzt geh, geh in Frieden. Dein Gewissen ist entlastet, deine Hypothek weggenommen. Sündige aber nicht mehr. Aber gerade an diesem Punkt setzt nun dieses Ringen und Mühen ein. Und das ist eben nicht in einem Gespräch oft getan. Verständnis im Blick auf das, was Sünde ist, zu wecken. Und meine Erfahrung ist eben, dass es in unseren Tagen aufgrund dessen, dass die Moralbegriffe so fließend geworden sind, nicht mehr so gelingt, wie vielleicht vor 50, 70 Jahren über die Moralbegriffe Sünde zu erklären. Und doch steige ich ein über die 10 Gebote. Aber ich steige eben ein übers Erste. Ich steige ein über den Zuspruch, wie auch bei Jesaja 43, ich komme auch zu den Makeln, wo es eben heißt, ich schenke mich dir als dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich schenke mich dir als dein Gott. Dieses fürchte dich nicht. Ich bin der Herr. Ich bin der entscheidende Faktor. Ich bin der Macher. Ich steige ein, je nachdem, was mein Gegenüber mich hat wissen lassen von seinem Leben aus, auch, das erfahren wir also sehr oft, und ich sagte ja schon, man fragt heute genauso nach dem gnädigen Gott, nur über die Frage der Problembewältigung. Man sucht einen barmherzigen, gnädigen Gott wie zur Zeit Luthers, nur eben über die Frage der Problembewältigung. Und da höre ich zunächst einmal, ich signalisiere Verständnis. Und dann werde ich auch zunächst einmal im vorderen Feld versuchen, wo kann ich wirklich helfen und entlasten. Ganz konkret, spürbar für mein Gegenüber. Also so wie der Herr hier bei der Frau zunächst mit dem Wasser. Und dann gehe ich aber auch weiter und versuche nun die Hintergründe, das, was wir, nein, es war nicht hier, worum es geht, deutlich zu machen vom Menschenbild her. Doch, es war doch hier gewesen. Also in dem Beitrag von Psychologie und Seelsorge. Das war da, was da angesprochen worden ist. Da deutlich zu machen, wo eigentlich der Knackpunkt ist in meiner Beziehung zu Gott. Meine Probleme und der falsche Umgang mit den Problemen und das fertig gemacht werden mit den Problemen und nicht das Leben lernen auch mit Problemen oder Probleme bewältigen, hat seine tiefste Ursache, weil ich nicht dem Bild entspreche, das Gott von mir hat. Also im Grunde genommen den Mund wässrig machen, locken, es ist eine Hilfe da. Es kann eine neue Beziehung zu deinem Leben, zu den Umständen kommen und von daher auch wirklich Veränderung. Also nicht den Gesprächspartner verurteilen, ihn lieb haben und bitte das Maß an Liebe mögen wir nicht haben, das wir brauchen. Dann wollen wir es uns erbitten, denn diese Liebe ist ausgegossen. Also ich gehe da tatsächlich mit meiner Bibel wörtlich um. Ich habe diese Liebe nicht, wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben wird, die habe ich nicht aus mir. Es ist Agape, es ist göttliche Liebe. Herr, ich möchte diese Liebe lernen. Ich will sie lernen. Das ist eine nächste Stufe. Lehre mich. Und nun können zum Beispiel unsere 4 Punkte von heute Morgen ganz massive Trainingspunkte sein. Im Danken, im Dienen, im Leiden, im Freuen. Können ganz massive Trainingspunkte sein, Liebe zu lernen. Bleiben Sie bei einem, das wäre nächster Punkt, bleiben Sie bei einem solch seelsorgerlichen Gespräch, Vers 20, beim Wesentlichen. Lassen Sie sich nicht ablenken. Nicht, da kommt sie ja nun. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der einzige Ort ist, an dem man Gott begegnen kann. Ich sagte das ja schon, wenn jemand sagt und mit mir diskutieren will, hat es Sinn zu beten, hat es keinen Sinn zu beten, darüber diskutiere ich nicht. Das bringt nichts. Sondern ich sage, fangen Sie an zu beten. Machen Sie die Probe aufs Exempel. Nicht das Debattieren darüber. Sondern das Ausprobieren, in Anspruch nehmen, das Tun dessen, was mir gesagt wird. Nicht das Wo wird man beten, sondern dass man betet, ist an sich das Entscheidende. Ziel meiner gesamten Gesprächsführung. Wann, wie, warum, wozu? Das Ziel meiner gesamten Gesprächsführung darf ich bereits am Anfang meines Gespräches im Auge haben. Ohne davon zu sprechen, aber ich habe es im Auge. Das Ziel meiner Gesprächsführung ist, mein Gesprächspartner soll hinfinden zu Jesus. Oder er soll neu seine Beziehung mit ihm ordnen, oder er soll lernen, seine Konflikte mit ihm zu meistern. Als Jesus sich ihr offenbart und sagt, ich bin der Messias, erreicht dieses Gespräch seinen entscheidenden Höhepunkt. Noch einmal, ob das langsam oder schnell zu diesem Höhepunkt geht, das muss der Höhepunkt sein. Das ist auch das Spannungsfeld, oder könnte es sein im Blick auf Diakonie, Diakonie losgelöst vom Diakon, von Jesus, ist keine Diakonie. Das ist guter Humanismus. Weil seine Liebe meine Triebfeder sein muss, die Motivation für diesen Dienst, dass ich meinem Nächsten helfe. Wir begegnen, und damit komme ich dann auch gleich zum Schluss, wir begegnen unterschiedlichen Menschen im Blick auf Zweifel. Die einen halten sich mit Zweifel permanent den Anspruch Jesu vom Hals. Solange man diskutieren kann, muss ich keine Stellung beziehen. Und anderen Zweiflern fehlt eben, wie schon einige Mal gesagt, noch Information. Denen muss ich also noch mehr Information zuteil werden lassen. Und dann kann es auch die Situation geben im seelsorgerlich-missionarischen Gespräch, dass ich jemand im Bild gesprochen an der Krawatte nehmen muss und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dich zu entscheiden hast. Das kann es auch geben. Was eine seelsorgerliche Hilfe ist, ihn in die Entscheidung zu stellen. Das Ganze hat noch ein übergeordnetes Ziel am Ende dieses Textes, wenn man ihn dann weiterliest. Wir glauben nicht mehr deswegen, weil du es uns gesagt hast, sondern wir glauben, weil wir es selbst erfahren haben. Das ist ja das Ende. Also genau das, was wir eigentlich brauchen, ein Schneeballsystem, eine Kettenreaktion, Multiplikatoren, Menschen, die durch uns zu Jesus fanden und wiederum andere zu Jesus führen. Das ist eigentlich, wo immer unser Arbeits- oder Dienstplatz ist, der eigentliche Auftrag. Und dass über solchem Geschehen dann Gott geehrt wird. Um 17:30 treffen wir uns wieder.